Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über das Thema in Christus ruhen fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Ruhelos und rebellisch. Ja, wenn wir die Meereswogen, die Menschheit um uns herum betrachten, dann könnten wir schon sagen, wir leben in einer sehr aufgewühlten Zeit. Die Bibel sagt, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. So nun dies alles soll zergehen. Wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden? Ja, Gott hat uns versprochen in seinem Wort, dass er kommen wird, dass er das Gericht bringen wird und auch den Lohn, den Gerechten. Aber angesichts der Ereignisse, in der wir leben, sollten wir als seine Kinder mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen zutage treten. Aber wie sieht das denn aus? In 1. Thessalonicher 5, 1-4 lesen wir: Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisset gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr. So wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Es hat den Anschein, dass in der christlichen Welt genau diese Sache passiert, die hier Gott ihm vorausgesagt hat, dass man sagt, es ist Friede, es hat keine Gefahr. Die Christen lassen sich impfen, sie denken an eine Zeit, die nach Corona kommen wird, wie wenn es alles so weitergehen würde, wie es war davor. Ein junger Student mit mir mal im Auto gefahren, habe ihn gefragt, glaubst du denn, dass Jesus jetzt kommt? Und er sagt, ja, ich glaube schon, aber die Ereignisse sind noch nicht so intensiv. Nun, wir haben eine verkehrte Vorstellung von den Ereignissen. Wir vergessen zu schauen in die Geschichte, wie Gott es getan hat. Wie intensiv waren denn die Ereignisse vor der Sintflut? Noah hat gepredigt und er hat lange Zeit die Arche gebaut, sie wurde fertig, es war ein Zeichen. Die Tiere gehen in die Arche, es war ein Zeichen. Aber es war nichts Intensives in der Natur, sodass die Leute einen Anhaltspunkt gehabt hätten, dass jetzt tatsächlich die Sintflut kommt. Auch nachdem Noah in die Arche gegangen war, geschah nichts erst mal 7 Tage. Hat sich das Ganze so auch wiederholt in den anderen Gerichten Gottes? Gott hat sie verkündigt und sie sind gekommen. Aber damals, als sie verkündigt wurden, waren die Ereignisse nicht intensiv. Ja, der Abfall konnte gesehen werden, die Zeichen waren sichtbar für die, die sie lesen konnten. Aber eine Intensität gab es bevor nicht. Deshalb, meine Lieben, wenn ihr wartet, dass es intensiv wird, um dann zu glauben, jetzt kommt Christus, dann habt ihr es verpasst. Weil wenn der Sturm weht, wenn die Dinge geschehen werden, gibt es kein Zurück mehr. Es gibt keine Vorbereitung mehr. Es wird dann zu spät sein. Nur noch die da draußen, die so wie der Schächer am Kreuz errettet werden in der letzten Stunde, nur sie haben noch eine Chance. Aber das Volk Gottes, die hier nicht in der Finsternis sein sollen, die den Tag Gottes nicht ergreifen sollen wie ein Dieb in der Nacht, sondern die fertig sind, weil sie ein Werk zu tun haben, die werden alles verpasst haben, wenn sie warten, dass es intensiv wird. Wo würde denn der Glaube dann bleiben? Wo würde die Erkenntnis bleiben, dass man die Zeichen der Zeit sieht? Wir haben einen Anschauungsunterricht in dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten und dann ihre Wüstenwanderung. Und dieses Volk wurde, bevor es auszog, durch Schwierigkeiten gebracht. Nachdem sie auszogen, hörten die Schwierigkeiten nicht auf. Sie waren vor dem Roten Meer und die Ägypter kamen hinter ihnen her. Sie hatten keine Chance zu entkommen, menschlich. Sie waren voller Angst. Aber nicht nur damals, sondern auch danach, nachdem sie Gott so wunderbar errettet hat und die Feinde der Ägypter im Meer ertrunken waren, blieben sie auf der Reise mit Angst, mit Unruhe, mit Ungeduld, mit Rebellion, mit Verzagen und vor allen Dingen mit Unglauben. Als sie vor den Toren des Landes standen, nach etwa 2 Jahren ihrer Wüstenwanderung, und die 12 Kundschafter zurückkamen und brachten die gute Botschaft von dem Land, da waren 10 der Meinung, dass man das Land nicht einnehmen kann, auch wenn es gut ist und genauso, wie Gott es versprochen hat. Und nur 2 standen da und sagten, wir können in das Land gehen. Der Unglaube wurde ganz massiv, weil das Volk glaubte den 10 und nicht den 2. Und so mussten sie nochmal zurück in die Wüste für 40 Jahre, damit sie lernten. Was sollten sie lernen? Sie sollten lernen, dass sie in sich selbst einen angeborenen Irrtum haben. Sie sollten sehen, dass der entfernt werden muss. Sie sollten ihn entfernen und, wenn sie ins Land ankommen, in einem neuen Leben, in ein neues Land eintreten. Aber sie haben die Geschichte nicht gelernt. Von denen, die beim Auszug aus Ägypten über 20 Jahre alt waren, sind nur 2 Männer in Kanaan eingezogen. Sie starben alle in der Wüste, die über 20 Jahre alt waren. Nun, meine Lieben, das ist die Geschichte des Volkes Israel. Und sie soll uns zeigen, die wir am Ende dieser Zeit leben. Sie soll uns ein Vorbild sein. Das heißt, nicht um ihr nachzuwandeln, sondern ein Vorbild, dass wir das nicht wieder wiederholen. Wir sind wiederum an den Grenzen Kanaans. Was wird geschehen? So wie ich letztes Mal sagte, hätten wir in der Krise, in der wir sind, vor einem Jahr und etwas, den Glauben gehabt, hätten wir die Erkenntnis gehabt als Gemeinde, dass Krankheit nur von innen kommen kann, dann hätten wir das Werk beendet. Und das Evangelium wäre verbreitet worden auf der ganzen Erde. Aber wir haben es verpasst. So arbeitet Gott weiter. Und er wird sich ein Volk aus diesen Paaren, die treu sind, vorbereiten, um das letzte Werk zu tun. Und deshalb wollen wir uns mit diesem Werk beschäftigen. Jesus erzählt eine Geschichte in Matthäus 25, ein Gleichnis von unserer Zeit. Er sagt, dann wird das Himmelreich gleich sein, 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen aus, dem Bräutigam entgegen. Aber 5 unter ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen Öl in ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nicht also, auf das nicht uns und euch gebreche, geht aber hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür ward verschlossen. Zuletzt kamen aber auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tue uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Die wohl schlimmsten Worte, die ein Mensch je hören kann, aus dem Munde seines Erlösers, dass er ihn nicht kennt. Das sind die Gemeinde Gottes, die ernsten Christen, die warten auf Jesus. Und dennoch sind sie in zwei geteilt. Und Jesus sagt am Schluss dieses Gleichnis, darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welche des Menschensohn kommen wird. Was bedeutet denn wachsam sein? Was bedeutet vorbereitet zu sein für den Tag des Herrn? Nun, die Welt ist eingeteilt im Wesentlichen in zwei Kategorien von Menschen. Die einen, die die Wahrheit glauben und die anderen, die die Lüge glauben. Und dasselbe ist wohl auch die Gemeinde. Und hier geht es in diesem Gleichnis nicht um die ganze gläubige Welt, sondern um die Ernstgläubigen. Die 10 Jungfrauen stellen ernstgläubige Menschen dar, die nicht mit der Religion sozusagen spielen. Und dennoch werden sie eingeteilt in 5 weise und 5 törichte Jungfrauen. Wie kann das sein, dass Ernstgläubige eingeteilt werden in weise und törichte? Ich sprach vor ein paar Tagen mit einem Christen, der sagte, ich kenne Menschen, die ich doch miterlebt habe, dass sie gläubig sind, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt sind, dass sie ernste Christen sind. Und jetzt in dieser Krise, in der wir sind, machen sie alles mit. Und er sagt, ich kann es nicht verstehen. Nun, meine Lieben, Ernstgläubige, Menschen, die es wollen, können dennoch betrogen sein. Deshalb erzählt Christus dieses Gleichnis, damit wir uns prüfen können. Damit wir sehen, wodurch wird der Unterschied sichtbar. Wodurch wird der Unterschied sichtbar? In einer Krise offenbart sich der Charakter. In der Krise, in die wir hineingekommen sind, offenbart jeder Mensch, aber besonders die Gläubigen, ihren Charakter. Sie zeigen, ob sie Gott kennen oder nicht. Sie zeigen, ob sie diese Schrift nur studiert haben wie eine Theorie oder ob sie lebendiges Wort essen und trinken. Sie zeigen in dieser Krise, ob sie es verstanden haben oder nicht. Und wie ich schon in anderen Vorträgen gesagt habe, die Krise kommt nicht mit religiösen Sachen. Die Krise kommt mit Alltagssachen. Mit etwas, was uns alle angeht, die Gesundheit. Weil nur so kann sie ja die ganze Menschheit einnehmen. Die Krise kommt nicht mit Religion. Aber wenn die Religiösen auf eine religiöse Krise warten, dann sind sie natürlich genauso wie die Juden, die warteten auf einen Messias, der sie von der Umwelt befreien sollte. Man könnte es fast vergleichen. Sie warteten auf eine Erlösung von einem Umweltschaden, von einem Virus, von einem Partikel, das sie bedroht. Sie warteten auf einen Messias, der sie von ihren Feinden befreit. Und als Jesus kam, wurde klar, dass sie von nichts eine Ahnung hatten. Die Krise kann nicht lügen. Ich sage immer, wenn wir etwas in unserem Körper haben, unser Körper kann nicht lügen, weil er zeigt nur wieder, was im Geist geschieht. Und so zeigt eine Krise das, was der Charakter des Menschen wirklich ausmacht. Und es ist, was wir sehen, eine Katastrophe. Aber wir müssen es hinnehmen, dass mehr als die Hälfte oder zwei Drittel der sogenannten Christen nicht die Erkenntnis der Wahrheit haben, können wir verstehen. Und ich meine das auch auf meine Gemeinde bezogen. Aber dass es unter denen, die es ernst meinen, auch eine Menge gibt, die es nicht verstanden haben, ist erstaunlich. So, was ist eine Krise? In der Krise zeigt sich, dass beide Parteien überrascht werden. Also erwartet nicht, dass sich das ankündigt. Es kündigt sich an, weil Gott ist gut. Die Krise letztes Jahr kam unangekündigt. Sie überrascht uns alle. Und anstelle, dass wir verstanden hätten, was wir machen sollen, geht es so weiter wie immer. So, in der Krise werden beide überrascht, aber die einen sind vorbereitet. Sie kennen die Wahrheit, die anderen kennen sie nicht. Hätte ich nicht 12 Jahre lang gepredigt, woher die Krankheit kommt, hätte sich vielleicht, wäre ich auch geschüttelt worden. Sicherlich habe ich mir viele Gedanken gemacht, ob ich das, was ich gepredigt habe, auch richtig getan habe. Und ich konnte es nicht ändern. Es ist die Wahrheit. Die Krankheit ist eine Folge eines inneren Akt des Geistes des Menschen und ist und wird als Wirkung nur von Gott gegeben. Das ist sie. Ist das eine schwere Sache zu lernen? Nun, es ist schwer, dann, wenn die ganze Welt es umgekehrt sagt, dann ist es schwer. So, die Krise kommt, ein plötzlich unerwartetes Unglück, etwas, das die Seele mit Krankheit oder dem Tod konfrontiert, wird nun zeigen, ob es wirklich Glauben an die Verheißungen Gottes gibt. Ich finde es manchmal grotesk. Und ich hatte letzten Sabbat mir eine Predigt angehört, angefangen anzuhören, wo man die Texte aus dem Psalm 91 vorgelesen hat. Und ihr kennt es ja, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und es werden die Texte über die Pestilenz und so weiter gelesen. Und gleichzeitig wird die Maske getragen. Man spricht von Glauben an Gott und merkt nicht, dass das Handeln genau umgekehrt ist zu dem, was man liest. Kann es eine größere Blindheit geben? Kann es eine größere Blindheit geben, als dass man den Kindern erzählt, dass sie Gott vertrauen sollen und ihnen alle eine Maske vors Gesicht tut? Kann es was Widersprüchliches in sich geben als das? Ich kann es nicht begreifen. So, es wird zeigen, die Krise zeigt, ob die Seele von der Gnade getragen wird und die Krise offenbart, ob sie in Christus ruht oder nicht. Das heißt, ob wir in Christus ruhen oder nicht. So, man kann den Unterschied zwischen den weisen und den törichten Jungfrauen nicht sehen, während sie alle schlafen. Man kann es nur sehen, wenn sie durch die Krise wach werden. Dann erkennt man, dass welche Öl haben. Das heißt, sie kennen die Wahrheit. Sie haben den Geist. Sie kennen das Gesetz und die anderen nicht. Schauen wir uns ein bisschen den Unterschied an, mehr im Detail. Die fünf Weisen sind Kinder Gottes. Das ist die Identität, die sie haben. Die fünf Törichten bezeichnen sich als Kinder Gottes. So ähnlich wie die Juden, als Jesus sagte in Johannes 8, ihr seid die Kinder des Teufels. Und sie sagt, nein, wir sind die Kinder Gottes. Aber Jesus sagt, ihr tut das Werk eures Vaters. Wäret ihr die Kinder Gottes, würdet ihr das Werk eures Vaters tun. So das Werk, welches wir tun, offenbart, wessen Kinder wir sind. Sich als Kind Gottes zu bezeichnen und sich zu verhalten wie ein gottloser Mensch, mit Angst und Furcht und so weiter, beweist, dass es nur eine Bezeichnung ist und nichts Echtes. Die fünf Weisen arbeiten für ihren Vater, weil ist man ein Kind und ist man in die Firma des Vaters hineingeboren, dann ist man eins mit dem Vater. Sie arbeiten für sich selbst. Die fünf Törichten sind selbstbezogen, nicht auf ihren Gott bezogen. Die Weisen sind eins mit dem Interesse Gottes. Das heißt, wenn Gott mich gerufen hat in sein Werk, dann habe ich dasselbe Interesse, das er hat an meinen Patienten. Ich möchte mit ihnen so umgehen, wie es dem Interesse meines Vaters zukommt. Weil es gibt keine Trennung zwischen seinem Interesse und meinem Interesse. Er will den Menschen erlösen, ich will ihn auch. Er will ihn befreien, ich möchte es auch. Und da gucke ich nicht auf die Uhr, da schaut man nicht, wie viel Zeit man verbringt, sondern man geht schnurstracks und tut es, weil man eins ist mit Gott. So wie Christus das in Johannes 17 beschreibt. Die Törichten haben auch ein Interesse. Aber ihr Interesse ist, Vorteile bzw. Belohnung zu erzielen. Sie sind bei Gott, weil sie möchten erlöst werden. Sie arbeiten um ihre Erlösung willen. Sie tun alles, nur um erlöst zu werden. Sie tun alles, um Sicherheit für morgen zu haben. Es ist erstaunlich, wie ich mit manchen Christen spreche, die sagen, ich möchte keinen Gewissensbisse haben, deshalb tue ich das jetzt so und so, damit ich ja erlöst werde. Nun, offensichtlich, nach äußerlich klingt es doch fast gut. Und dennoch ist es genau verkehrt. Weil ein Kind Gottes arbeitet nicht um eines Lohns willen. Ein Kind Gottes ist eins mit dem Vater. Ein Kind Gottes ist nicht getrennt von den Interessen und dem Willen des Vaters. Es schaut nicht auf die Belohnung. Das andere Interesse der fünf Törichten ist, sie wollen Nachteile bzw. Verluste vermeiden. Sie wollen vermeiden, verloren zu gehen. Sie wollen vermeiden, Schwierigkeiten zu haben. Und sie wollen Verfolgung und Leid vermeiden. Klingt doch alles nicht so schlecht, oder? Und dennoch kommt daraus genau das hervor, was im Gleichnis Jesus sagt, als sie zu ihm kommen und an die Tür klopfen. Ich kenne euch nicht. Ihr seid nicht mein. Ihr habt nicht für mich gearbeitet. Ihr habt für euch gearbeitet. Euer ganzes Leben hat sich um euch selbst gedreht. Es ging euch nicht um mich. Während die mit ihm drinnen sind beim Hochzeitsmahl, sie haben denselben Willen wie Gott. Das, was Gott will, will ich auch. Wenn ich ein Kind Gottes bin, habe ich doch denselben Willen wie auch Gott, weil ich will dasselbe wie er. Die fünf weisen Jungfrauen handeln nach Grundsätzen, unabhängig von Konsequenzen. Sie scheuen nicht Verfolgung und Leid. Sie scheuen Schwierigkeiten nicht, so sie kommen sollten, weil sie sind bereit auf die Stunde der Versuchung. Sie drücken sich nicht. Sie ziehen sich auch nicht zurück. Sie flüchten auch nicht aufs Land um ihretwillen. Sie suchen nicht das Ihre, weil sie tun nichts mehr für sich selbst. Das sind die zwei Kategorien. Und angewandt auf heute. Die Krise beweist, dass die einen an den Götzen glauben und die anderen an Gott. Man kann nämlich nicht an beides glauben. Es geht nicht, sie schließen sich zu hundertprozentig aus. Entweder ist Gott, der dir die Krankheit gibt als Folge deines Handelns, oder es ist das kleine Ding, das Bakterium, egal was, was dir die Krankheit bringt. Die Umwelt macht dich krank. Deshalb brauchst du das Gegenmittel für die Umwelt, das du in deinen Körper reinspritzen musst. Dieses ist der neue Gott. Und er kommt in verschiedenen Varianten, genauso wie die Götzen im Altertum. Sie waren viele. Während Gott ein Gott ist, sind die Götzen viele. Sie kommen in vielen Mutationen, in vielen Varianten. Und es ist das, was vorausgesagt wurde von Gott in dem Propheten Daniel, Kapitel 11. Da finden wir es so deutlich beschrieben, was heute passiert. Daniel, Kapitel 11, die Verse 38 und 39. Aber an der Stadt wird er den Gott der Festungen ehren, ist der König des Norden. Denn er wird einen Gott, davon seine Väter nichts gewusst haben, ehren mit Gold, Silber, Edelsteinen und Kleinoden. Das heißt, es wird investiert in diesen Gott. Und wird denen so ihm helfen, die Festungen stärken mit dem fremden Gott, den er erwählt hat, große Ehre tun und sie zu Herren machen über große Güter und ihnen das Land zu Lohn austeilen. Ist es nicht genau das, was vor unseren Augen passiert? Der fremde Gott gibt denen, die ihn produzieren, die das Gegenmittel produzieren, er gibt ihnen Geld und Macht. Es ist das, was die Offenbarung in Kapitel 13 sagt, das Bild des Tieres, sei ein Götze, der plötzlich lebendig wird und die ganze Welt betet ihn an. Außer denen, die ihren Gott kennen. Weil die ihren Gott kennen, werden nie einen fremden Gott anbeten. Sie werden nie Angst haben, dass irgendeine Krankheit außerhalb von ihrem himmlischen Vater kommt, als Konsequenz oder als Prüfung wie bei Hiob. Aber an Gott selbst kommt keine Aktion vorbei. Das Werk der weisen Jungfrauen. Sie haben noch etwas zu tun, wenn sie geweckt werden und sie wachen langsam auf, denke ich. Sie müssen die Welt mit der Liebe Gottes erleuchten. Ja, in der Mitte der Auseinandersetzung, wenn es intensiv wird, dann werden sie leuchten. Sie werden verfolgt werden. Aber sie scheuen das nicht. Denn sie sagen so wie Jesus, für diese Stunde sind wir geboren. Für diese Stunde haben wir unsere Lampen vorbereitet, um unserem Vater die Ehre zu erweisen, dass es ihn gibt und dass seine Liebe nicht etwas ist, was man nicht sehen kann, sondern dass sie etwas ist, was den, der sie hat, allmächtig macht. Weil sie ist nicht überwindbar. Die Welt wird in diesen fünf weisen Jungfrauen. Ja, sie sind die, die dann noch übrig bleiben von denen, die kein Öl haben. Weil sie fallen ja jetzt weg. Sie können nicht aufstehen und sagen, betet den fremden Gott nicht an. Nein, das können sie nicht. Weil sie beten ja an, sie glauben ja an ihn. Nur die fünf Weisen bereiten sich vor. Und egal, durch welche Schwierigkeiten sie auch gehen werden, sie werden zeigen, dass es Gott gibt und dass er der Allmächtige ist. Sie werden den Bösen und den anderen die Show stehlen, so wie die drei Männer im Babylon, die sich nicht gebeugt haben vor dem Götzenbild des Nebukadnezar. Ganz egal, welche Konsequenz es hatte. Die Geschichte der Männer in Daniel, Daniel und seine drei Freunde, zeigen sehr schön, im ersten Kapitel werden sie in Not gebracht durch ihren Glauben, was sie essen und trinken. Hätte man sagen können, es hat doch mit dem Glauben nichts zu tun. Aber sie wussten es. Wir sagen heute, das mit dem Impfen hat mit dem Glauben nichts zu tun. Naja, dann haben wir die Krise schon verpasst. Sie stehen bei diesen Kleinigkeiten fest, obwohl sie mit dem Leben bedroht, mit allen möglichen bedroht werden kann. Dann in Kapitel 3 stehen diese drei und sie beugen sich nicht. Das heißt, sie werden mit dem Tod bedroht und sie kümmern sich nicht drum. Sie bleiben Gott treu. Und in Kapitel 6 wird Daniel am Ende seines Lebens wieder mit dem Tod bedroht, dass er einen fremden Götzen anbeten soll, nämlich den König. Und nichts verlangen soll einen Monat lang, nicht beten soll zu seinem Gott einen Monat lang, nur so viel. Und dann kann er zu seinem Gott wieder beten. Er tut's nicht. Er unterbricht das nicht, was er schon immer getan hat. Ja, er wird in die Löwengrube getan, aber er stirbt nicht. In Christus ruhen ist nichts mehr für sich selbst tun. Selbstlos sein wie Gott. Das ist das, was hervorkommen wird durch die fünf weisen oder klugen Jungfrauen. Sie werden bedroht, aber sie werden stehen. Sie sind nur ein paar. Sie nehmen die Kleinigkeiten genauso genau wie die großen Sachen. Und sie fürchten den König nicht. Sie fürchten nicht die Konsequenz, weil sie wissen, für diese Stunde sind sie in die Welt gerufen worden. Für diese Stunde sind sie vorbereitet worden. Diese Stunde ist der Zweck ihres Daseins. So hoffe ich, dass du und ich dazu gehören. Dass wir unser Herz prüfen, ob es in Christus ist oder nicht. Ob wir noch irgendwelche Dinge für uns selbst wollen. Ob wir uns fürchten vor irgendjemandem. Oder ob wir ruhen, weil es nicht mehr um uns selbst geht. Die Krise wird es zeigen. Amen.